NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Vor 80 Jahren ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Im Frühjahr waren Millionen Menschen aus den deutschen Ostgebieten Pommern, Schlesien und Ostpreußen auf der Flucht. Die Rote Armee hatte in Ostpreußen ihre Großoffensive gestartet. Die Flucht von dort war für viele besonders dramatisch, da am Ende der einzige Weg über das zugefrorene, frische Haff der Ostsee führte. Niedersachsen wurde für viele Menschen aus Ostpreußen Zufluchtsort. Die Geflüchteten bauten sich hier ein neues Leben auf und das prägt das Land bis heute. 80 Jahre nach der Flucht aus Ostpreußen, was bleibt? Das ist unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Marlene Kukrall aus dem NDR-Studio Lüneburg. Zunächst blickt Regina Hamburg zurück ins Frühjahr 1945.
Niedersachsen ist mit 1,8 Millionen Menschen eines der Hauptaufnahmeländer. Allein aus Ostpreußen und Danzig sind es mehr als 450.000. Ostpreußen ist 1945 die östlichste Provinz des Deutschen Reiches und bis zur Besetzung Polens 1939 abgetrennt. Im Januar 1945 startet die Rote Armee ihre Großoffensive und erreicht rasch die Küste. Ostpreußen wird so innerhalb weniger Tage von der Roten Armee eingekesselt. Bei minus 20 Grad bleibt für Hunderttausende nur noch der Weg über das zugefrorene frische Haff. Dazu der Historiker Christopher Spatz.
Das Besondere an Fluchtgeschehen in Ostpreußen ist eben, dass vieles über die Ostsee ging. Das war in Pommern teilweise der Fall, in Schlesien naturgemäß gar nicht. Und deshalb ist es gerade die Flucht über das zugefrorene Haff so in unserem kollektiven Gedächtnis verhaftet.
Für die schrecklichen Szenen mit Menschen, die von Flugzeugen bombardiert werden, im Eis einbrechen und ertrinken mitsamt Pferden und Fuhrwerk, tragen die Nationalsozialisten eine große Verantwortung. Sie verbieten der ostpreußischen Bevölkerung damals bei Todesstrafe rechtzeitig zu flüchten. Im März und April 1945 kommen viele Flüchtlinge auch im Regierungsbezirk Lüneburg an. Historiker Eike Eckert vom Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg.
Die größten Herausforderungen waren zweifelsohne die, dass man nichts mehr hatte. Man hatte eigentlich alles verloren. Am wichtigsten war mit Sicherheit eine Unterkunft, ein Ort, wo man bleiben konnte, also eine geregelte Aufnahme mit einem Dach über Kopf für die Großeltern, für die Mutter mit vier Kindern. Und das war schon relativ schwer zu erhalten.
Flucht und Vertreibung waren und sind Menschheitsthemen, sagt der Historiker Christopher Spatz. Viele Menschen würden sich irgendwann in ihrem Leben fragen, wo sind meine Wurzeln?
Wir haben heute in der Bundesrepublik fast bei jedem zweiten einen familiären, direkten oder indirekten Bezug zu Flucht, Deportation, Vertreibung. Und wir bekommen natürlich auch durch die heutigen Flüchtlinge, die in die Bundesrepublik kommen, gewissermaßen durch die Haustür neu in unsere Mitte wieder aktuelle Flucht- und Vertreibungserfahrung, sodass uns das Thema sicher erhalten bleiben wird.
Die Hoffnungen bei Fluchtantritt waren andere. Doch schnell wird klar, einen Weg zurück in die alte Heimat gibt es nicht. Historiker Eike Eckert.
Diejenigen, die in Lüneburg hier Halt gemacht haben, fühlten sich auch relativ schnell fest verwurzelt. Und dieses Gebiet, die Lüneburger Heide, wurde dann eben auch Kleinostpreußen in der Heide genannt, weil sich eben viele Ostpreußen hier wiederfanden.
In Lüneburg erinnert das Ostpreußische Landesmuseum an die Fluchtgeschichten. Aber es soll weit mehr sein als das, sagt Museumsdirektor Joachim Mehnert.
Menschen zusammenzubringen, gemeinsame Geschichten, das ist ein Stück weit Friedensarbeit, das ist auch ein Stück weit gegenseitiges Verständnis. Wir wollen ja, dass die Leute besser verstehen, wie Polen, Russen, Litauer, Balten denken. Viele historische Fakten werden dort ganz anders interpretiert, als wir hier das in Deutschland gewohnt sind. Die europäische Geschichte ist kompliziert, auch die osteuropäische Geschichte ist kompliziert. Und so etwas wie die Europäische Union ist sehr viel besser und flüssiger am Funktionieren, wenn man gegenseitig Respekt hat und einfach die Befindlichkeiten kennt.
Ostpreußen ist heute dreigeteilt. Das Memelland gehört zu Litauen, das Königsberger Gebiet als Enklave zu Russland und das südliche Ostpreußen zu Polen.
Regina Hamburg über Ostpreußen und die Situation für die Menschen dort, die im Frühjahr 1945 flüchten mussten. Und darüber möchte ich noch vertiefend sprechen. Wir haben ihn am Ende des Beitrags bereits gehört. Dr. Joachim Mähnert, Direktor des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg, ist zu Gast im Studio. Zusammen mit Stefan Zimmermann, Direktor des Freilichtmuseums am Kiekeberg im Landkreis Harburg. Guten Tag, schön, dass Sie heute beide hier sind.
Ja, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Ja, für Sie beide spielt die Geschichte Ostpreußens eine wichtige Rolle in Ihren Museen. Das Museum am Kiekeberg zeigt, wie die Menschen hier angekommen sind und wie sich Ortschaften dadurch verändert haben. Darüber sprechen wir gleich noch intensiv. Zuerst aber die Frage an Sie, Herr Mähnert. Wenn wir heute über Ostpreußen reden, dann hat das auch für einige schnell einen kleinen gewissen Beigeschmack, als ob man etwas, das einmal zu Deutschland gehört hat, glorifiziert und für sich reklamieren möchte. Das wollen wir mit dieser Sendung ja keinesfalls. Wie begegnen Sie denn Kritikern, die skeptisch sind, sich heute mit Ostpreußen zu beschäftigen?
Ostpreußen ist in der Tat ein Begriff schon allein, ein Mythos, der tief im kollektiven Gedächtnis verhaftet ist. Und wir haben vor allem die Herausforderung einer Opfer-Täter-Konkurrenz, denn einer der wichtigsten Kapitel ostpreußischer Geschichte ist natürlich der große Komplex Flucht und Vertreibung. Dort sind die Deutschen ein Opfer und es gibt auch kein deutsches Land, wo die Verluste an Kulturgut und Menschen so hoch waren wie in Ostpreußen. Fast ein Fünftel der Ostpreußen hat das nicht überlebt. Aber es gibt natürlich die Vorgeschichte des nationalsozialistischen Deutschlands und eine große Verantwortung von Deutschland auch für die ostpreußischen Zivilisten, die damals umgekommen sind. Auf der anderen Seite ist Ostpreußen natürlich eine extrem reiche Kulturlandschaft. Wir sehen das jetzt nicht nur als Ostpreußisches Landesmuseum, als eine Geschichte, die das 20. Jahrhundert wichtig geprägt hat, sondern wir sehen es ein im Prinzip nationales Kulturerbe. Wir müssen diesen Spannungsbogen aushalten.
NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen, unser Thema ist heute 80 Jahre nach der Flucht aus Ostpreußen, was bleibt? Mit mir im Studio sind Stefan Zimmermann, Direktor des Freilichtmuseums am Kiekeberg, und Dr. Joachim Mähnert, Direktor des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg. Lassen Sie uns mal ein Bild zeichnen von der Provinz, Herr Mähnert. Wie sah das Land aus? Wie haben die Menschen dort gelebt?
Also Ostpreußen war ein sehr agrarisch geprägtes Land mit einer durchaus besonderen Landschaft. Berühmt ist der hohe Himmel, die großen Wolkengebilde, die was mit der Masurischen Seenplatte und der Ostsee zu tun haben. Wir haben dort schon auch eher als hier in Niedersachsen kontinentales Klima, also strenge Winter und heiße Sommer. Es ist ein Land, was auch sehr durch die dünne Bevölkerungsstruktur in der Flora und Fauna besonders war. Man erinnert an die Störche, an die Elche, an die Trakehner Pferde, die Bernsteinküste, wo eben als einziger Bergbau tatsächlich Bernstein in 100-Tonnen-Maßstab abgebaut wurde. Das sind so Erinnerungspunkte, die das Land ausmachen. Und wir haben natürlich eben viel, viel Landbewohner. Ostpreußen lebte von der Landwirtschaft, von legendären Milchprodukten und gleichzeitig eben die eine große Metropole Königsberg mit durchaus auch Schwerindustrie und vor allem eben diesen großen Hafen. Und dort war das Land auch völlig anders.
Etwa 2 Millionen Menschen haben Anfang des 20. Jahrhunderts in Ostpreußen gelebt und für sie alle änderte sich das Leben dramatisch im Januar 1945. Als die Rote Armee die Provinz von allen Seiten angreift, müssen die Menschen fliehen. Heute leben noch Zeitzeugen, die die Flucht damals als Kind erlebt haben. Meine Kollegin Regina Hamburg mit zwei beispielhaften Schicksalen.
Familie Scharfwetter hat eine Pferdezucht in Schwanewede, nordöstlich von Bremen. Nicht irgendeine Pferdezucht. Es sind Trakehner, die Nachkommen der berühmten Reitpferderasse aus Ostpreußen. Der heute 92 Jahre alte Hans-Joachim Scharfwetter, damals 12, erinnert sich an das Gut seiner Eltern in Kalwischken.
Das Gut lag ganz für sich alleine und war mit Bäumen umgeben. Und die Ländereien, die waren alle ringsrum, das war alles auf einer Fläche. Nicht so wie hier ein Stück und da ein Stück, das war alles große Flächen. Wir hatten ja in der besten Zeit hatten wir 150 Pferde.
Rückblick. Vor 80 Jahren ist in Ostpreußen Winter. Ein harter Winter. Temperaturen um minus 20 Grad. Der von Hitler angefangene Krieg kehrt mit Brutalität auf deutschen Boden zurück. Im Januar startet die Großoffensive der Roten Armee. Ostpreußen wird eingekesselt. Auszug aus einem Bericht der Deutschen Wochenschau, dem Propagandamittel der Nazis.
In Trecks, die von morgen bis Abend reichen, ziehen Tausende von Gespannen und Fahrzeugen über das Eis in den Schutz des Reiches.
In den Schutz des Reiches? Die Flüchtenden werden wenig Schutz finden, stattdessen in zerbombte Städte kommen. Die Familie von Hans-Joachim Schafetter kann gerade noch rechtzeitig bis Elbing fliehen. Der Vater versucht es allein mit rund 30 Pferden und muss wie so viele über das zugefrorene frische Haff.
Und er ging als erster übers Haff. Und nachdem sind die haben ja auch die Bomben da geschmissen im Haff. Und dann sind viele untergegangen und Pferde, das war großes, großes Elend.
Flüchten muss auch die Familie von Siegfried Burkhardt aus Tirwisch in Masuren. Er ist 11, als die Mutter nach einer Warnung vor der Großoffensive der Russen anfängt, hektisch Taschen zu packen.
Als der Gedanke aufkam, wir müssen eigentlich weg, als immer mehr Flüchtlingswagen kamen, ja, da habe ich dann darüber nachgedacht, was soll das eigentlich werden? Ist es eine Flucht, ist es ein Ausflug, ist es eine Reise weg, nach der wir wiederkommen. Ich war immer der Meinung, und meine Mutter auch, wir würden irgendwann mal wiederkommen. Und ich hatte so das Gefühl, jetzt kommst du in die große, weite Welt.
Vor ihnen Ungewissheit, hinter ihnen das Dröhnen von der Front. Siegfried Burkhardt gelingt es mit Mutter und drei Geschwistern, das damalige Kolberg, heute Kolobschek, zu erreichen. Seiner Tante und den Cousinen nicht mehr.
Die Flüchtlingswagen wurden von Flugzeugen beschossen und Panzer haben auch leider die Flüchtlingswagen beschossen. Das sind also meine drei Cousinen, haben alle schlimme Sachen erlebt. Eine ist getötet worden, die andere verletzt und die dritte verschleppt.
Unzählige müssen ihre ostpreußische Heimat verlassen. Die Zahlen schwanken zwischen 800.000 und 2,5 Millionen. Der Vater von Hans-Joachim Schafetter kommt durch und findet wieder zur Familie.
Die Pferde haben das geschafft. Drei Pferde hat er noch in Pommern verloren, weil die lahm waren. Und er ist hier dann mit 16 angekommen und am anderen auch mit meinem Pony.
Hier? Das ist für Hans-Joachim Schafetter Schwanewede, das neue Zuhause im Landkreis Osterholz. Über 1100 Kilometer oder 12 Autostunden von der alten Heimat, von ihrem Gut im früheren Kalwischken entfernt. Unvorstellbare Opfer haben sie und andere Familien erbracht und große Not erlebt. Und doch, nicht nur sie selbst, auch ihre Trakehnerzucht hat überlebt. Arbeit inzwischen für die vierte Generation. Die Tochter von Hans-Joachim Schafetter sitzt nachdenklich neben ihm.
Gerade in der jetzigen Zeit müssen wir uns wieder erinnern, wo wir herkommen, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt auf die Flucht gehen mussten. Das hatte ja seine Ursachen. Und das ist sehr prägend, das sollten wir auch nicht vergessen.
Daneben sollte jedoch auch das Leid zum Ende des Krieges nicht vergessen werden, sagt Bärbel Bosse.
Wir haben dieses Thema Flüchtlinge und diese Menschen, die alle ihre Heimat verloren haben, ihre Wurzeln irgendwo gelassen haben, denen gedenken wir viel zu wenig. Und diese Generation stirbt jetzt leider aus und damit geht das Vergessen los. Und das dürfen wir eigentlich gar nicht zulassen.
Auch das Flüchtlingskind Siegfried Burkhardt verliert seine Heimat. Der Vater ist Soldat, gilt als im Krieg vermisst. Mit Mutter und Geschwistern kommt der 11-Jährige nach Hannover. Siegfried Burkhardt will die Kriegswirren schnell hinter sich lassen. Er ist jung, talentiert und ehrgeizig.
Die Mitschüler, die hatten Pläne. Ja, das waren meist auch Berufe, die der Vater schon ausübte und so. Das war schon vorgeplant in der Familie. Und ich stand da, was machst du jetzt? Oh Mensch, ich wollte doch unbedingt Abitur machen.
Das gelingt ihm. Er studiert Biologie, Physik, Chemie und wird Lehrer. Viele Flüchtlinge in Niedersachsen starten nach dem Krieg in eine erfolgreiche berufliche Laufbahn.
Zwei Zeitzeugen, die als Kind aus Ostpreußen nach Niedersachsen geflüchtet sind, haben exemplarisch ihre Geschichte erzählt. Im Studio sitze ich hier weiterhin zusammen mit Stefan Zimmermann, Direktor des Freilichtmuseums am Kiekeberg, und mit Dr. Joachim Mähnert, Direktor des Ostpreußischen Landesmuseums in Lüneburg. Mit Ihren Museen erinnern Sie ja auch an genau solche Familiengeschichten, Herr Mähnert. Warum geben Sie den Deutschen, die ja nicht nur Täter, sondern auch Opfer des Krieges waren, Raum?
Die Schicksale sind ja mehr als erschütternd und es ist auch wirklich dramatisch, wie diese Menschen Dinge erleben mussten, auch gerade viele Kinder und Hilflose, die ja nun auch keine Verantwortung für die Verbrechen der Nationalsozialisten hatten und die ja dann oft auch über Jahrzehnte traumatisiert wurden. Und das sind ja auch Dinge, die die Menschen hier in Niedersachsen auch einfach als Familiengeschichte bis heute herumtragen. Das sind schon dramatische Dinge, an die wir auch erinnern müssen, allein aus Respekt an diesen Menschen, die das also durchlitten haben.
Das Ankommen, das ist jetzt unser nächstes Thema, auf das wir blicken. Und aus Ostpreußen sind zahlenmäßig tatsächlich die meisten Menschen hier in Nordostniedersachsen angekommen, also rund um Stade, Lüneburg und im Landkreis Harburg. Wie kamen die Menschen an, Herr Zimmermann?
Ja, wir haben es ja gerade eben schon ganz eindrücklich gehört in den Zeitzeugenberichten, dass die Menschen mit oft nicht mehr als das, was sie am Leib trugen, und ein, zwei Koffern hier ankamen. Und sie sich dann ganz elementaren, Herausforderungen gegenüber sahen. Also Nahrung, eine medizinische Versorgung. Viele waren ja auch krank durch die Flucht. Und dann war sicherlich erstmal das große Problem, das berühmte Dach über dem Kopf eben zu finden. Erstmal nur provisorisch natürlich. Das wurde dann ja auf den Dörfern in der Anfangsphase viel durch Zwangseinquartierungen auf den Höfen eben gelöst. Oder was ja im Raum Hamburg sehr stark im kollektiven Bewusstsein noch verortet ist, das sind eben diese Nissenhütten, die dann von der britischen Besatzungsmacht in großer Zahl errichtet werden, nicht nur um Flüchtlinge unterzubringen, sondern auch Ausgebombte aus Hamburg.
Es war ja absolut keine heile Welt, in die Menschen hier ankamen. Und dann war mit Kriegsende ja relativ schnell klar, es gibt für die Menschen keinen Weg zurück. Also sie müssen jetzt sich hier nicht nur eine Bleibe aufbauen, sondern ein neues Leben aufbauen. Wie ist man da vorgegangen?
Wir gehen davon aus, dass 30% des gesamten Wohnraums auf dem Gebiet des Deutschen Reiches zerstört war, 7,5 Millionen Menschen obdachlos waren. Und es war klar, dass es eine Aufgabe für viele, viele Jahre ist, hier entsprechend eben den Wohnraum zu schaffen. Aber das natürlich vor allem für die Flüchtlinge es wirklich, und das zeigen ganz viele Studien, der eigene Grund und Boden, Eigentum, der Hausbau, dass das für viele einfach der entscheidende Schritt war, zu sagen, ich bin jetzt hier angekommen. Und das wird dann auch untermauert durch diese enormen Bemühungen, die eben von verschiedensten Seiten aus unternommen werden, diesen Wohnraum zu schaffen.
Aber ich möchte eigentlich noch mal ein bisschen gerne darauf hinweisen, dass natürlich das Dach über dem Kopf eine zentrale Voraussetzung war. Aber zum einen haben die noch lange geglaubt, sie können zurück. Deswegen sind ja auch besonders die östlichen Kreise in Niedersachsen betroffen gewesen, weil das eben direkt an der Grenze zur sowjetischen Besatzungszone war. Man wollte so weit östlich wie möglich bleiben, um den Weg in die Rückkehr zurückzubekommen. Und auch natürlich brauchte man Arbeit, ganz wichtig, und man brauchte eine soziale Anerkennung. Also bis die Flüchtlinge von den Einheimischen, also regional Einheimischen, so akzeptiert wurden, dass sie etwa in die Schützenvereine reinkommen konnten, dass Hochzeiten nicht als despektierlich wahrgenommen wurden zwischen Zugezogenen und Alteingesessenen, hat das Jahre gebraucht. Und diese soziale Kälte ist schon noch etwas, was den Flüchtlingen lange gefehlt hat. Sie wurden ja auch bewusst von den Alliierten auseinandergerissen. Das heißt also, Dorfgemeinschaften wurden gezielt zerstört, weil man Angst hatte, dass sich da politisch etwas radikalisieren könnte. Auch die späteren Vertriebenenverbänden wurden ja erst 1949 möglich gemacht. Bis dahin gab es ein Organisationsverbot. Man muss dazu sagen, dass ja noch 10 Jahre später, also 1954, über 140.000 Flüchtlinge in Niedersachsen in über 1.600 Lagern gelebt haben. Und nicht zuletzt hat das nur funktioniert, weil es wirklich diese alliierten Besatzungsmächte gab, die eben auch ohne die deutschen Strukturen und Behörden einfach Dinge erlassen konnten, wo ohne Rücksicht auf Befindlichkeiten einfach durch die Autorität der Militärmacht Menschen gezwungen wurden, Flüchtlinge aufzunehmen. Der anerkannte Wohnraum, das war, glaube ich, 4 Quadratmeter pro Erwachsener. Und selbstverständlich ist es keine gute Ausgangslage für ein friedliches Miteinander, wenn man dann halt das eigene Wohnzimmer und die eigene Küche mit den Flüchtlingen teilen musste.
Würde ich so alles untermauern. Wir beschäftigen uns im Freilichtmuseum ja sehr stark mit Alltagskultur. Und da hört man dann auch, es war zum Teil auch der andere Dialekt, der gesprochen wurde, der dann irgendwie natürlich eine Ausgrenzung dargestellt hat, bis zu so einer Sache, dass ich ein paar Mal gehört habe, die haben anders gekocht als wir. Also da waren die Gerüche aus der Küche, die waren fremd. Das sind, glaube ich, alles so kleine Bausteine, die, wie es Herr Mähnert gerade skizziert hat, wirklich lange nachgewirkt haben.
NDR 1 Niedersachsen.
Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen ist 80 Jahre nach der Flucht aus Ostpreußen, was bleibt? In Niedersachsen sind ganze Straßenzüge geblieben, könnte man sagen, denn die Geflüchteten brauchten schnell Wohnraum. Die Herausforderung, so schnell so viele Häuser zu bauen, war riesig. Regina Hamburg berichtet.
In Neu-Wolmsdorf im Speckgürtel von Hamburg entsteht beispielhaft für viele Gebiete eine neue Siedlung. In diesem Fall auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz. Menschen, die sich hier ansiedeln, sind alles Vertriebene aus den Ostgebieten. Es ist ein Neuanfang inmitten einer Hügellandschaft aus Heidesand. Ursula Groth, heute 85, ist damals 10 Jahre alt.
Man hatte nur den Keller gebaut, dass man erstmal eine Unterkunft hatte, dass man von dem Dorf wegkam, von den Bauern, die einen nicht haben wollten.
Die damalige Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft erstellt einen Lageplan. Die ersten Keller werden 1949 ausgeschachtet. Sie enden knapp über dem Boden. Markant sind die dicken Rohre, die darüber hinausragen.
Das waren die Schornsteine und das sah aus in der Heide, wenn man so geguckt hat, wie Maulwurfshügel. Und dadurch kam das Wort Maulwurfshausen.
Die ersten Arbeiten sind noch illegal. Es gibt einen Aufruf an die Leute mitzumachen, weil klar ist, je mehr Leute sich ansiedeln, desto schwieriger könnte es für die britische Militärregierung werden, das Ganze abzublasen. Die 81-jährige Ursula Mowinski erinnert sich an Berichte aus der Familie ihres Mannes.
Sein Vater hatte erst 3 Keller gebaut. Den ersten Keller gebaut, verkauft, nächsten Keller gebaut, verkauft. Erst beim dritten, da sind sie dann eingezogen.
Es entsteht ein einheitlicher Bautyp, überwiegend ein Familienhäuser mit spitzen Dächern und einer Wohnfläche von etwa 80 Quadratmetern, bewohnt von 6, 7 Familienmitgliedern. Wer nicht so viele Personen nachweisen kann, wird behördlich gezwungen, fremde Menschen aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist die Miete eine finanzielle Hilfe, um die Lasten zu tragen. Im Mai 1955 sind in der Neuwulmsdorfer Heide 150 Siedlerhäuser fertiggestellt. Die Stimmung ist gut damals, erzählt Ursula Groth.
Weil jeder jedem geholfen hat. Also zum Beispiel, weiß ich, wie wir dieses kleine Haus da hinten gebaut haben, sind wir zu den Leuten, die Mowinski, zu denen hingegangen, kannst du mir mal eben helfen? Ich brauche das und das und ich muss dies mauern. Ja, natürlich, kam die. Oder es kam von drüben jemand.
Das normale Leben nimmt wieder Fahrt auf. Eine Zukunft ist in Sicht. Und dennoch, die alte Heimat fehlt. Straßennamen aus Ostpreußen zeugen davon. Ursula Groths Vater hat sich engagiert.
Die Königsberger Straße, die sollte früher mal Bassendal heißen. Und da waren wir Flüchtlinge alle nicht mit einverstanden. Und auf einer Versammlung hat er sich bereit erklärt, ist rumgegangen und hat gesagt, wir kommen doch alle aus dem Osten, können wir die Straße nicht Königsberger Straße nennen. Ja, waren alle mit einverstanden. Ich habe sogar noch die Liste, wo jeder sich eingetragen hat. Und seitdem heißt es die Königsberger Straße. Bin ich richtig stolz drauf.
1960 können die Flüchtlinge aus dem Osten die Häuser von der Nordwestdeutschen Siedlungsgesellschaft käuflich erwerben. Für 25.000 D-Mark. Ursula Mowinskis Familie ist dabei.
Und als nachher der Lastenausgleich gezahlt wurde, dann wurde der Erbpacht wurde dann wieder abgelöst. Und ab 1960 konnten seine Eltern oder Großeltern vielmehr, haben das Geld bekommen und dann konnten sie das bezahlen und hatten das dann, dass ihr Eigentum war.
die eigenen vier Wände. Was für ein Hochgefühl. Trotzdem wird es noch lange dauern, bis die aus dem Osten tatsächlich in den niedersächsischen Dörfern und kleinen Städten angekommen sind.
Im Freilichtmuseum am Kiekeberg gibt es das Projekt Königsberger Straße. Ein ganzer Straßenzug ist da entstanden, der die bauliche Phase zwischen 1945 und 1970 zeigt. Da kann man sich eine Tankstelle ansehen, eine Ladenzeile, aber auch so ein typisches Flüchtlingssiedlungshaus, wie es heute noch in Neu-Wulmstorf und in vielen Orten zu sehen ist. Stefan Zimmermann, Direktor des Freilichtmuseums, ist zu Gast im Studio, zusammen mit Herrn Mähnert vom Ostpreußischen Landesmuseum Lüneburg. Herr Zimmermann, warum gehört so ein Flüchtlingssiedlungshaus für Sie heute schon in ein Museum?
Da wird tatsächlich ab und an die Frage nach der Museumswürdigkeit eines knapp 70 Jahre alten Gebäudes gestellt. Aber es ist so zentral inhaltlich und prägt einfach bis heute ja noch so die Dörfer Land auf, Land ab, bundesweit, dass das für uns keine Frage war. Und das eine ist ja sozusagen die Baukultur. Ja, und da sind ja diese Häuser recht schlicht, recht uniform gebaut. Aber mit einem solchen Haus zieht ja auch immer die Geschichte und die Schicksale der Menschen, die darin gewohnt haben, ins Freilichtmuseum. Da steckt eben für uns so viel drin, diese ganze Fluchtgeschichte, das Ankommen, neue Heimat finden, dann hier auch eine Erfolgsgeschichte schreiben, bei vielen Leuten zumindest, dass für uns klar war, so ein Haus soll nicht nur Teil, sondern eigentlich Herzstück des Projektes werden. Und wir müssen ja durchaus als Freilichtmuseum auch mal ein bisschen den Blick in die Zukunft richten. Und wir erleben natürlich in diesen Siedlungen der Nachkriegszeit aktuell schon starke Prozesse im Hinblick auf Abriss, im Hinblick auf Umbau, auf Überformungen. Also da ändern sich Siedlungs- und Dorfstrukturen mit doch einer einigermaßen großen Geschwindigkeit. Und deswegen ist jetzt oder war jetzt für uns der Zeitpunkt, so ein Gebäude ins Museum zu holen und zu bewahren.
Sie haben vorhin schon gesagt, das ganze Siedlungsbauprogramm war irgendwie auch in der Form schon beispielhaft damals. Welche Lehren ziehen Sie denn mit Blick von heute, wo wir ganz aktuell auch wieder Fluchtgeschichten erleben, aus dem Umgang mit Geflüchteten damals?
Das finde ich eine schwierige Frage. Wir leben ja gerade in politisch extrem bewegten Zeiten, wo ja auch fast täglich historische Vergleiche bemüht werden. Da finde ich, muss man sich auch immer ein bisschen vor vorschnellen Parallelen hüten. Wenn man mit Zeitzeugen spricht, wenn man deren Berichte liest, wenn man jetzt so Beiträge hört wie bei Ihnen im Radio, dann finde ich es schon immer wieder sehr markant und auch irgendwie bewegend, dass die Grunderfahrungen von Flucht und Vertreibung, also Verlust und diese ganzen Dinge, dass die einfach elementar sind und dass die sich einfach nicht geändert haben. Und es gibt natürlich schon den Punkt, dass man sagen oder festhalten kann, dass die junge Bundesrepublik damals einen wesentlich größeren Zustrom, was die Zahlen betrifft, unter deutlich schwierigeren Rahmenbedingungen, ein zerstörtes Land unmittelbar nach einer kompletten Niederlage, bewältigt hat. Das ist was, was uns zumindest ein bisschen Mut machen sollte für aktuelle Herausforderungen.
Herr Mähnert, was können wir Ihrer Meinung nach von damals lernen?
Wir können auf jeden Fall lernen, dass es ein langwieriger Prozess ist, bis man angekommen ist. Also auch damals, wo Deutsche zu Deutschen kamen, war das durchaus kein einfaches Miteinander. Aber neben dem eigentlichen Unterbringen, das, glaube ich, ist eine ganz klare Botschaft, brauchen Ankommende, die hier bleiben sollen und sich hier in die Gesellschaft einfinden sollen, brauchen unbedingt Arbeit und Anerkennung und auch die Möglichkeit, eigenen Wohlstand zu entwickeln. Wenn das nicht möglich ist, dann hätte es sicherlich zu sehr viel stärkeren politischen und sozialen Verwerfungen auch mit den Heimatvertriebenen 1945 Folgejahre gegeben. Also das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, die das ermöglicht hat. Aber man muss sich keine Illusion machen, es dauert lange. Und das eben selbst, wo eben, ich sage jetzt mal, Deutsche zu Deutschen gekommen sind.
Ihnen beiden, Dr. Joachim Mähnert vom Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg und Stefan Zimmermann vom Freilichtmuseum am Kiekeberg im Landkreis Harburg, vielen Dank für das Gespräch heute.
Gerne.
Vielen Dank.
NDR 1 Niedersachsen.
Unser Thema heute bei NDR 1 Niedersachsen ist 80 Jahre nach der Flucht aus Ostpreußen, was bleibt? Auf der Flucht haben viele Menschen Traumatisches erlebt. Manche haben es auch gar nicht mehr rechtzeitig aus dem Land geschafft, wurden verschleppt, viele Frauen wurden vergewaltigt. Gesprochen haben nur wenige über das Erlebte. Ewald Ulrich aus Stade war 2 Jahre alt, als er sich mit seiner Mutter und seinen Brüdern auf die Flucht aus Ostpreußen machte.
Und dann sind wir irgendwann getrennt worden. Unsere Mutter ist nach Sibirien verschleppt worden. Ihre Schwester ist mehrmals auf dem Dorfplatz vergewaltigt worden. Das habe ich von der Cousine unserer Mutter erfahren. Sie hat nie darüber gesprochen. Sie hat alles immer für sich behalten und das alles verdrängt. Also wir sind in Berlin bei einer Tante untergekommen.
Erst 4 Jahre nach Kriegsende hat Ewald Ulrich seine Mutter im alten Land wiedergesehen. Heute spricht er ganz nüchtern über die Zeit.
Ja, ich habe mich da eigentlich gar nicht mit beschäftigt, weil wir ja auch irgendwas schaffen wollten da. Wir hatten ja nichts mehr und wollten uns dann auch irgendwas aufbauen da. Das waren schlechte Zeiten damals.
Wie traumatisch war die Flucht damals und wie traumatisch sind Fluchtgeschichten heute? Darüber spreche ich nun mit Dr. Katharina Roscher, leitende Oberärztin der Gerontopsychiatrie an der Psychiatrischen Klinik Lüneburg und mit Dr. Marc Burlon, ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Schön, dass Sie heute da sind.
Ja, hallo.
Hallo.
Herr Burlon, gleich die erste Frage an Sie. Wenn man die Schilderung hört von Ewald Ulrich, wie würden Sie das heute als Arzt einordnen? Ist das ein traumatisches Erlebnis?
Ja, zunächst einmal berührt einen das ja, wenn man den Bericht hört. Und Herr Ulrich hat das ja auch selbst gesagt, dass das eine schwierige Zeit war. Und ich merke, dass das bei ihm ja bis heute ein Thema ist. Mein Gedanke war, Mensch, das hört sich an, als wäre es gestern passiert. Das zweite ist, traumatische Erlebnisse können einmal selbst erlebt sein oder aber man kann es berichtet bekommen haben von anderen. Wenn jemand 2 Jahre alt ist, muss man sich ja die Frage stellen, was weiß man noch aus der Zeit? Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass selbst wenn man 2 Jahre alt war und danach davon berichtet bekommen hat, dass das auch wie ein traumatisches Erlebnis dann wirksam ist.
Was löst denn eigentlich ein Trauma aus?
Ein Trauma würden wir nach Forschungskriterien bezeichnen als ein Ereignis, was sehr, sehr schwerwiegend ist, eine Naturkatastrophe, eine Vergewaltigung oder Zeuge eines katastrophalen Ereignisses. In der Allgemeinbevölkerung wird Trauma ja momentan auch sehr weitläufig genutzt für alles, was irgendwie schwierig ist. Das heißt, wir in der Klinik gucken schon, sind das Erlebnisse, die wirklich sehr, sehr schwerwiegend sind. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch subjektiv jeder Mensch unterschiedlich eine Situation bewertet. Für den einen ist das katastrophal und für den anderen ist es eher etwas, was passieren kann.
Frau Roscher, Sie beschäftigen sich ja in der Gerontopsychiatrie mit Menschen im Alter ab 65 Jahren. Inwieweit gehören Kriegserlebnisse und das, was Menschen bei Flucht und Vertreibung passiert ist, zu Ihrem beruflichen Alltag?
Es ist ein ganz großes Thema, was uns immer wieder beschäftigt. Wir arbeiten mit unseren Patienten ja immer biografisch. Das heißt, wir sprechen mit ihnen über ihre Lebensgeschichte und da kommen automatisch solche Erlebnisse ans Tageslicht oder werden berichtet. Manchmal auch über die Kinder dann, insbesondere wenn unsere Patienten selber nicht mehr so viel berichten können, weil sie zum Beispiel auch eine demenzielle Erkrankung erlitten haben. Es ist nicht immer der Grund, dass jemand zu uns in die Klinik kommt, aber wir decken es im Lauf der Behandlung eigentlich früher oder später immer auf.
Ist das auch etwas, was jetzt 80 Jahre nach dem Krieg vermehrt auftaucht als früher?
Das ist schwer zu sagen. Es gibt eigentlich immer im Weltgeschehen irgendwelche Krisenherde, die solche Erinnerungen auslösen können. Und natürlich sind so aktuelle Ereignisse wie der Ukraine-Krieg, wenn dann Nachrichten, wenn Bilder auf dem Fernseher auftauchen, immer ein möglicher Anlass, dass etwas reaktiviert wird.
Ja, und ich glaube, wir sind die Enkelgeneration, denn uns fällt es auch leichter, sowas anzusprechen und darüber zu sprechen. Unsere Elterngeneration war bestimmt noch damit beschäftigt, das zu übernehmen, was die Opfer- oder Tätergeneration ja hatte, nämlich nicht drüber zu sprechen. Ich glaube, es ist jetzt auch an unserer Generation, da die Offenheit zu finden und das zu thematisieren.
Warum kommen die Erlebnisse gerade im Alter bei Menschen gerne wieder hoch?
Im Alter lassen körperliche und psychische Kräfte nach. Und dann werden wir allgemein sensibler und vielleicht auch brüchiger. Und dann können Emotionen mehr durchbrechen, die vorher mit viel Kraft zurückgehalten wurden.
Kann man das an einem Verhaltensbeispiel konkretisieren?
Vielleicht ist es sehr plastisch, wenn ich es Ihnen mal am Beispiel eines Menschen mit Demenz erläutere, der für Außenstehende völlig unerklärlich plötzlich Ängste äußert, sich duckt, von Bomben spricht, Hilfe, Hilfe ruft, sich irgendwo versucht zu verstecken unterm Tisch und keiner weiß so richtig, was geschehen ist. Oder jemand, der sich in einer pflegerischen Versorgungssituation merkwürdig verhält, plötzlich schlägt, abwehrend ist, kratzt und ruft, Hilfe, Hilfe, ihr dürft das nicht. Dann machen wir uns so unsere Gedanken, gehen mit den Angehörigen ins Gespräch und finden manchmal heraus, was für schreckliche Dinge dem zugrunde liegen.
Vor 80 Jahren ist man noch ganz anders mit Traumata umgegangen. Damals wurde viel verdrängt, wenig darüber gesprochen. Wie wirkt sich das bis heute aus?
Ja, vielleicht ist auch nochmal wichtig, sich klarzumachen, wir alle haben schlimme Erlebnisse im Leben, erleben sogenannte Traumata. Ein Teil davon entwickelt eine psychische Störung danach, die posttraumatische Belastungsstörung. Das ist genau das, was wir letztlich in der Klinik behandeln und was wir versuchen dann in der Diagnostik herauszubekommen. Das heißt, die ganzen Therapieverfahren sind auf die posttraumatische Belastungsstörung, zielen die ab. Eine Möglichkeit, mit schlimmen Ereignissen umzugehen, ist halt, das zu vermeiden und nicht drüber zu sprechen. Und wir wissen, die beste Methode in der Familie oder in unserer Therapie ist halt, das Wort zu finden und darüber zu reden. Wenn man nicht darüber spricht, dann kann das für eine gewisse Zeit gut gehen. Wir können verdrängen und in eine Schublade packen und das kann dann auch eine Lösung sein. Es gibt aber Ereignisse, vor allem wenn Ereignisse menschengemacht sind, die so schwerwiegend sind, dann kann das auf lange Sicht, sucht das seinen Weg irgendwie durch Drogenkonsum, durch Depressionen, durch Gewalt in der Familie und so weiter und so weiter.
Und die Auswirkungen des Nichtsprechens betreffen ja nicht nur den Betroffenen, sondern auch eventuelle nachfolgende Generationen. Also schwere Traumatisierung können ja auch zu Wesensveränderungen, Persönlichkeitsveränderungen führen, die sich wieder Auswirkungen auf die Beziehung von Elternteil zu Kindern zum Beispiel. Und wenn Kinder keine Chance haben zu verstehen, was mit den Eltern eigentlich geschehen ist und warum sie so sind, wie sie sind, beziehen sie häufig alles auf sich und suchen die Schuld bei sich. Und das kann dann wiederum eben die Kindergeneration sehr schwer beeinträchtigen. Und man weiß ja heute, dass diese Traumata sich in Anführungsstrichen vererben über mehrere Generationen hinweg.
Das finde ich einen spannenden Punkt. Was weiß man da denn von der Wissenschaft tatsächlich? Inwieweit vererbt sich so etwas?
Wir wissen heute, dass Gene nicht nur über die Generationen einer Mutationswahrscheinlichkeit unterliegen, sondern dass Gene sich pro Individuum auch den Umwelteinflüssen anpassen können. Inwieweit ein Trauma sich jetzt in den Genen widerspiegelt, dass wir sagen können, eine Patient XY, genau so sieht ihr Genprofil aus und das ist jetzt hier niedergelegt. Ich glaube, soweit ist die Forschung noch nicht. Aber wir sind quasi jetzt dabei, uns diesem Thema zu öffnen. Es gab lange das Credo in der Wissenschaft, dass Gene nicht zu verändern sind, vor allem nicht durch Umwelteinflüsse. Und hier erleben wir gerade wie so eine kopernikanische Wende in der Wissenschaft, dass es doch so ist und die Wissenschaft fängt jetzt an, besser zu verstehen, dass Biografie auch einen Einfluss hat und sehr wahrscheinlich auch auf die folgende Generation.
Woran merken wir vielleicht auch im Nachgang betrachtet, dass es daran liegen könnte, dass meine Oma, meine Mutter, mein Vater traumatisiert waren? Sind das irgendwelche Verhaltensweisen im Alltag, in der Erziehung?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Wahrnehmen, Erkennen und Benennen der eigenen Gefühle keine Stärke der betroffenen Generation war. Wie man auch gut in dem Bericht von Herrn Ulrich hören konnte, waren die sehr beschäftigt mit sich wieder ein Leben aufbauen. Und es waren preußische Grundsätze sehr verbreitet, eine sehr leistungsorientierte, sehr fleißige, hart arbeitende Gesellschaft. Und es gab wenig Platz für Gefühle im Allgemeinen. Und das hat sich ausgewirkt auf die folgende Generation, dass die das auch nicht so gut lernen konnten, die eigenen Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Und sowas setzt sich dann natürlich weiter fort.
Lassen Sie uns gemeinsam noch in die heutige Zeit blicken. Spätestens seit 2015 ist das Thema auch für uns in Deutschland wieder präsent als Aufnahmeland für Geflüchtete. Wie gehen Sie heute mit traumatischen Erlebnissen auf der Flucht um?
Ja, das ist, gehört zu unserem Alltag, dass wir Menschen in unsere Klinik aufnehmen, die aus Kriegsgebieten kommen und dort entweder im Kriegsgebiet traumatische Erlebnisse hatten oder auf der Flucht. Was wichtig ist, glaube ich, ist zu wissen, dass Therapie gar nicht so lang dauert und gar nicht so schwierig ist, sondern wir gehen davon aus, dass solche schlimmen Ereignisse in 8 bis 10 Sitzungen im Grunde auch schon therapeutisch so weit besprochen sind, dass die posttraumatische Belastungsstörung so viel besser geworden ist, dass die Symptomatik in einem vielleicht auch gehaltenen Rahmen schon zu beschreiben wäre.
Inwieweit kann man das überhaupt vergleichen, Fluchterlebnisse von damals, Fluchterlebnisse heute?
Ja, ich als Arzt würde sagen, für mich ist das alles zweitrangig jetzt, wo jemand herkommt und wo er sein traumatisches Erlebnis erlebt hat. Und die Symptomatik, ne, von Wiedererleben, Vermeiden und von so einem Hyperarousal und dem Aufgeregtsein, das ist dann für uns ein Zeichen, hier ist ein Mensch, der akut Hilfe braucht. Und wir haben so ein mächtiges Therapieinstrument, wir nennen das Prolonged Exposure, das Therapieverfahren, dass wir den Menschen auch sehr schnell helfen können. Und wir denken dann, dass Menschen auch mit einer geheilten oder besseren Symptomatik natürlich viel besser mit dem Leben hier in Deutschland oder wo auch immer klarkommen, dass es sich immer lohnt, das zu machen.
Was raten Sie Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und sich irgendwie denken, das ist ein Thema, was mich beschäftigt oder ich kenne jemanden, den das beschäftigen könnte?
Wir würden auf jeden Fall ermutigen, sich um eine Traumatherapie zu bemühen, wenn denn Interesse daran besteht. Natürlich ist jede Therapie auch anstrengend, muss man sagen. Es ist eine Herausforderung natürlich für jeden. Man muss dazu bereit sein. Alter an sich ist kein Hindernis für eine Psychotherapie. Manche glauben immer noch, dass alte Menschen nicht mehr psychotherapiefähig wären. Und da weiß man heute ganz genau, dass das anders ist. Alte Menschen haben ganz große Ressourcen. Die haben schon viele Krisen bewältigt und verfügen über ganz viele Strategien, mit Krisen zurechtzukommen. Das ist ein Pfund, den man nutzen kann. Und es gibt etwas, was die Therapie limitiert, und das ist natürlich die Demenz. Und gerade das berührt mich immer sehr, wenn ich Menschen erlebe, die in ihrer Demenz traumaspezifische Störungen zeigen, bei denen plötzlich die Symptome wieder hochkommen. Denen können wir leider mit psychotherapeutischen Mitteln nicht mehr helfen. Bei denen ist es zu spät. Deshalb, wer immer sich auch angesprochen fühlt, möge sich doch Hilfe holen, solange es geht.
Sehr spannend, was Sie erzählt haben. Ich sage Dankeschön für das Gespräch, Dr. Katharina Roscher und Dr. Marc Burlon von der Psychiatrischen Klinik Lüneburg. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. 80 Jahre nach der Flucht aus Ostpreußen, was bleibt? Das war unser Thema heute bei NDR1 Niedersachsen. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlene Kukral.
NDR1 Niedersachsen. Unser Thema.